Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Ludwig van Beethoven ist vielleicht der einzige Komponist, an dem Theodor Adorno gescheitert ist. Dabei hatte er wenige literarische Pläne ähnlich lange und intensiv verfolgt wie sein philosophisches Werk über Beethoven. An dessen Werk hat er sich die Zähne ausgebissen, so wie er sie an anderen geschärft hat, an Stravinsky, an Sibelius oder Hindemith, die er verachtete. Wohl keiner hat vor allem die neue Musik und die Diskussion um Fortschritt und Reaktion so vehement vorangetrieben wie Adorno. Und dass sich die wenigsten Komponisten nach 45 noch trauten, tonal zu komponieren, lag sicher nicht zuletzt an ihm. Mit dem Komponisten Matthias Sparlinger habe ich über den Einfluss Adornos auf die neue Musik gesprochen und wollte zuerst wissen, ob die neuere Musikgeschichte ohne seine Schriften anders verlaufen wäre.
Dann sähe die ganze Welt anders aus, würde ich sagen. Naja, man will es nicht übertreiben, aber es gibt nichts Vergleichbares, was es vorher schon gegeben hätte. Es gibt zwar einen Philosophen, der schon komponiert hat, nämlich den Nietzsche. Es soll auch noch ein paar andere gegeben haben, aber nicht mit diesem Anspruch und mit dieser Informiertheit und mit diesem regelrechten Kompositionsunterricht, den er ja gehabt hat bei Alban Berg. Und als er den Kompositionsunterricht genommen hat, war das die Speerspitze der Moderne.
Was genau war denn jetzt das Wegweisende in seinem Denken über Musik, dieses unbedingte Bekenntnis zur Gegenwart?
Adorno hat zwei Bücher geschrieben, die in dem Ruf stehen, unlesbar zu sein. Das ist die ästhetische Theorie und das ist die negative Dialektik. Der erste Satz aus der ästhetischen Theorie heißt: Zur Selbstverständlichkeit wurde, dass nichts, was die Kunst betrifft, mehr selbstverständlich ist, weder in ihr noch in ihrem Verhältnis zum Ganzen, nicht einmal ihr Existenzrecht. Das ist harter Tobak, das ist gleich der erste Satz von diesem Buch. Wobei das Wort Selbstverständlichkeit gleich zweimal vorkommt. Man kann das so verstehen, es ist gemeint, das, was an musikalischer Kultur vorhanden ist, was Leute internalisiert haben, und was die Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt Musik versteht. Im Unterschied zu Wissenschaft oder Philosophie, die sachorientiert ist, außerhalb ihrer selbst, ist die Musik eine Kunstsprache, wenn man so will, deren Wahrheit oder Bedeutung nicht an dem Verhältnis zur Realität überprüft werden kann. Ja, man kann nicht von einem musikalischen Satz sagen, der stimmt mit der Wirklichkeit überein.
Aber wollte er nicht genau das? Wollte er nicht genau, dass philosophische Fragen, gesellschaftliche Fragen sich in der Musik wiederfinden und zwar auch genau in der Struktur der Musik? Genau. Es ist die Frage, wie bringt man philosophisch-gesellschaftliche Fragen in eine Partitur? Das frage ich Sie jetzt als Komponist.
Ja, das ist nicht nötig, weil er hat Analysemethoden, die ihn befähigen, das, was an gesellschaftlichem Sediment in der Musik vorhanden ist, an der Art zu denken, an der Art Gesellschaftlichkeit herzustellen, das kann man aus den Partituren raus. Lösen. Das, was selbstverständlich war in der Tradition, ist zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen der Form gegenüber. Was man erwartet, wie lange etwas ist, wie deutlich ein Kontrast sein kann oder muss mindestens. Und dann natürlich das ganze tonale System, das ein System von gelenkter Wahrnehmung ist. Bestimmte Dinge, die nicht gemeint sind und die nicht in dem Kulturkreis als Musik gelten, sind nicht als Musik zu verstehen. Das bedeutet, dass sich niemand mehr darauf verlässt, dass die Musik ein relativ geschlossenes System ist, von dem man weiß, was einen erwartet, oder sogar im Gegenteil, dass die Erwartungshaltung die ist, dass etwas passiert, was man nicht erwartet. Das ist paradox. Ja? Also in Konzerten mit neuer Musik wird erwartet, dass etwas passiert, was mindestens so umwerfend und revolutionär ist wie der Sprung in die Atonalität 1910. Und das kann man nicht wiederholen.
Sie sind 1944 geboren, in Frankfurt aufgewachsen. Wie haben Sie ihn wahrgenommen als öffentliche Figur damals?
Adorno war ein Teil der Suhrkamp-Kultur. Und das ist die geistige Neuerstehung der Bundesrepublik Deutschland, also Westdeutschlands. Ich hatte damals nicht viel Geld, um nicht zu sagen gar keins, aber die Edition Suhrkamp, das war die Reihe, die man sich leisten konnte. Und da erscheinen in den ersten 20 Nummern die wichtigsten Namen, und zwar auch solche, die sich gegenseitig widersprechen. Also Beckett und Brecht, Adorno und Wittgenstein. Ja, also Dinge, die auch konfrontativ nebeneinander gesetzt sind. Die Rolle, die hat mich besonders interessiert. das einer ein Denken durchhält, das von Hegel und Marx herkommt und von Spinoza, also das Widerspruchsdenken, ja. Und dabei sich aber auseinandersetzt mit denen, die der formalen Logik zugehören. Und das ist das Äußerste, was man eigentlich gegeneinander setzen kann. Ein Denken, das den Widerspruch zum Prinzip erhebt, auf der einen Seite, und ein Denken, das widerspruchsfrei sein will. Und das geht tatsächlich zusammen.
Und diese Dialektik des Denkens, wie zeigt sich das denn in seinen eigenen Kompositionen?
Ich würde sagen, bis zu dem Grad, in dem er dem Lebensalter entsprechend mit den neuen Dingen in Berührung gekommen ist. Was ziemlich übersehen wird, ist, dass er einerseits theoretisch in seinen musikalischen Schriften ziemlich wettert gegen den Serialismus und auch die Zwölffonttechnik immer ein bisschen niedermacht. Das ist ihm zu mechanisch und zu buchstabengetreu. In diesem Verhältnis zur Zwölftontechnik zum Beispiel hat er sich als Profi erwiesen. Es gibt nämlich, wenn man die Stücke von ihm, die zwölftönig gearbeitet sind, genau anguckt, dann kann man feststellen, dass er die orthodoxe Zwölftontechnik eigentlich nie anwendet, sondern dass er immer eine neue erfindet. Ja, dass er Methoden erfindet, die der Zwölftontechnik sehr verwandt sind. Das sind aber ganz eigenständige Gebilde, also zum Beispiel Reihen, die sich addieren, die immer mehr werden, die nur mit einem oder zwei Tönen anfangen, dann kommt ein dritter, ein vierter, fünfter dazu, bis zu 28 Töne, also weit über die 12 hinaus. Das erfordert einfach einen Könner, der damit so umgeht, dass man nicht gleich ruft, halt, da ist ein Oktav.
War er ein Könner?
Ja, ganz bestimmt. Er hat leider zu wenig komponiert. Man schreibt als Komponist gute und schlechte oder bessere und schlechtere Stücke. Und die schlechteren, die man besser vergisst oder geheim hält, ohne die kommt man nicht aus. Die muss man geschrieben haben. Und man kann sich nicht vornehmen, ich bin Soziologe und Hochschullehrer. Und er hat ja ganz viele Berufe gehabt, sozusagen Literaturkritiker. Ja? Die Noten zur Literatur sind hervorragend. Ich kann nicht so viele Berufe haben und in allen vollkommen auch die Deformation professionell produzieren, die notwendig ist, um sie zu übersteigen. Man kann hinter der nicht zurückbleiben. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich meckern würde. Die Stücke sind zu wenig.
Sagt der Komponist Matthias Sparlinger. Heute jährt sich der Todestag von Adorno, dem komponierenden Philosophen und Musiktheoretiker, zum 50. Mal.